Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Jahr nach der Abwahl, wie steht die polnische PiS-Partei da? Anlässlich ihres Parteitags sprechen wir darüber. Außerdem ein kleiner Schwerpunkt zum Thema EU-Erweiterung. Beim Westbalkan-Gipfel in Berlin geht es unter anderem um die Beitrittsperspektive von Montenegro. Und auch die Republik Moldau hofft, in den nächsten Jahren der EU beizutreten. Wie wahrscheinlich das ist ein weiteres Thema in Europa heute. Für manche Beobachter war es ein Beispiel für die demokratische Abwahl von Demokratieabbau. Morgen jährt sich die Parlamentswahl in Polen, bei der die bisherige Regierungspartei PiS ihre Regierungsmehrheit verloren hat. Die nationalkonservative Partei hatte in den vergangenen Jahren unter anderem das Justizsystem umgebaut, Rechte von Minderheiten eingeschränkt und sich regelmäßig mit der EU angelegt. Am Wochenende kam die PiS zu ihrem Parteitag zusammen. Ich kann darüber nun genauer mit unserem Korrespondenten Peter Sawicki sprechen. Herr Sawicki, die PiS wurde vor einem Jahr abgewählt. Trotzdem ist es ja nicht so, als hätte sie keine Anhänger mehr, im Gegenteil. Wie stark oder schwach steht die Partei derzeit in Polen in Umfragen da?
Ja, wir beobachten da ein gewisses Paradox in mehrfacher Hinsicht, denn die Partei ist einerseits nicht zusammengebrochen, Sie haben es angedeutet, das hatten manche angekündigt oder vielleicht auch gehofft, dass es dazu kommen würde, das ist nicht passiert, aber in der Tat ist die Partei schrittweise schwächer geworden. Das hat sich bei den Europawahlen im Sommer gezeigt, da wurde PiS zweitstärkste Kraft, erstmals hinter der Bürgerkoalition von Donald Tusk seit 2014 gelandet. In den Umfragen derzeit steht die Partei auch schwächer da als noch vor einem Jahr, derzeit bei etwa 33%. Das sind 2 bis 3 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl vor einem Jahr. Aber laut einer aktuellen Umfrage, zum Beispiel für die Zeitung Gazeta Wyborcza, heißt es, dass wenn jetzt Wahlen stattfinden würden, dann könnte PiS zusammen mit der Rechtsaußenpartei Konfederacja vermutlich eine Regierung bilden, sogar eine sehr stabile, was aber eben weniger an der Schwäche von PiS liegt, sondern an der zunehmenden Stärke dieser Partei Konfederacja und an der zunehmenden Schwäche von den Koalitionspartnern von Donald Tusk. Also hier das zweite Paradox, was Sie beobachten.
Jetzt auf dem Parteitag der PiS am Wochenende ging es dann eben auch um große Fragen, zum Beispiel ob die PiS einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl aufstellt. Welche Möglichkeiten werden da diskutiert?
Also das oberste Ziel ist so oder so aus Sicht von PiS, den Präsidentenpalast in Anführungszeichen zu behalten. Der derzeitige noch Amtsinhaber Andrzej Duda stammt ja aus diesem Lager und dadurch will man einen weiteren Politikwandel verhindern zugunsten von Donald Tusk und seinen Gruppierungen. Es ist nach wie vor weiterhin offen, wer für PiS kandidieren wird, auch welches Profil da sozusagen im Vordergrund stehen wird. Derzeit tendiert man dazu, heißt es, einen jüngeren, frischen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Und als Favorit gilt derzeit Karol Nawrocki. Das ist ein konservativer Historiker, der früher das Museum für den Zweiten Weltkrieg in Danzig geleitet hat. Jetzt das Institut für Nationales Gedenken, der sozusagen für eine patriotische Geschichtspolitik unter anderem steht. Und das wäre, weil er auch erst Anfang 40 ist, eben ein möglicher, frischer, neuer Kandidat. Aber wir werden das wahrscheinlich erst vielleicht ab Mitte November erfahren, wer wirklich für PiS kandidieren wird.
Jetzt wurde außerdem die Splitterpartei Souveränes Polen in die PiS integriert. Welche Kontroversen, welche Debatten löst das aus?
Ja, das ist nicht ganz unumstritten, auch wenn man nach außen da jetzt Geschlossenheit demonstriert, aber es ist zu hören, zu lesen, dass auch teilweise offen auf Seiten von einigen prominenten PiS-Politikern gewesen, dass diese Splitterpartei Souveränes Polen diesem konservativen Lager, recht konservativen Lager den Wahlsieg 2023 gekostet habe, weil die Spitzenpolitiker dort zu radikal, zu populistisch seien, also zu offen gegen sozusagen die Europäische Union eingestellt. Teilweise fordern da einige auch den Austritt aus der Europäischen Union. Und das sei abschreckend, zum Beispiel für ja, erweiterte Wähler der politischen Mitte gewesen. Aber da hat sich jetzt Jarosław Kaczyński durchgesetzt, sozusagen aus machtpolitischem Kalkül, dass es zu dieser formalen Fusion jetzt gekommen ist. Und das haben wir an diesem Wochenende am Samstag gesehen. Da wurde die formale Fusion auf den Weg gebracht.
Wenn wir noch mal ein bisschen den Blick weiten, allgemeiner darüber sprechen, die politischen Ziele der PiS für die nächsten Jahre. Sie haben eben schon gesagt, ein Ziel ist, den Präsidentenpalast zu behalten. Aber was sind sonst noch Vorhaben mit Blick auf Wahlen, aber auch vielleicht generell die Beeinflussung der politischen Debatte?
Man hat jetzt also diese beiden Parteien, die jetzt zu einer geworden sind, eine Partei werden, PiS und Souveränes Polen, 10 thematische Punkte am Wochenende vorgestellt. An oberster Stelle steht, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Aber man hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, noch entschlossener gegenüber der Europäischen Union aufzutreten, die polnische Souveränität bei Themen wie Energie, Wirtschaft und so weiter in den Vordergrund zu stellen. Also letztlich Letzteres ja keine neuen Postulate, aber dieser Aspekt der neuen Verfassung, der regt hier tatsächlich, erregt hier Aufmerksamkeit, denn Jarosław Kaczyński, der PiS-Parteichef, hatte zuletzt ein Interview gegeben, in dem er das auch betont hatte, dass man eine neue Verfassung auf den Weg bringen wolle. Was darauf ein Hinweis ist für viele Kommentatoren, dass PiS dann noch stärker autoritär regieren würde, noch stärker versuchen würde, die eigene Macht zu zementieren, wenn man dann denn wieder die politische Macht bei den Parlamentswahlen erlangen würde. Die nächsten Parlamentswahlen sind ja erst in 3 Jahren. Aber um das zu erreichen, soll eben kurzfristig auf Obstruktion, auf die Spaltung des Regierungslagers gesetzt werden, in der Hoffnung, dass das die Wähler bei den Präsidentenwahlen im kommenden Jahr demobilisiert und dem wird zunächst einmal alles untergeordnet.
Dann lenken wir zum Schluss den Blick nochmal auf die aktuelle Regierung von Donald Tusk. Der hat am Wochenende eine programmatische Rede zur Migration gehalten, darin unter anderem eine Aussetzung des Rechts auf Asyl angekündigt. Ist das auch ein Stück weit ein Anpassen an die Programmatik der PiS?
In gewisser Weise kann man das so sehen. Es ist allerdings nicht so, dass Donald Tusk hier einen Kurswechsel vollzieht. Man kann höchstens sagen, dass er seinen Kurs, seine Haltung zu Migration verschärft hat. Er hat schon früher zum Beispiel die Migrationspolitik oder Asylpolitik von Angela Merkel, sagen wir mal, skeptisch gesehen. Er hat aber schon seit vielen Jahren darauf hingewiesen, dass Grenzschutz an oberster Stelle für Polen stehen müsse. Und auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen, ich denke, das ist mit das oberste Motiv, versucht Tusk hier dieses Thema dem PiS-Lager, dem rechtskonservativen Lager streitig zu machen, um insgesamt die politische Mitte in Polen für sich zu gewinnen, beziehungsweise die nicht davon gehen zu lassen und ist offenbar auch dazu bereit, mit Brüssel gewisse Konflikte einzugehen, wobei da gab es zum Beispiel interessanterweise Gespräche mit Tschechien in der vergangenen Woche und da hat man auf beiden Seiten betont, dass man bei der Migrationspolitik auf einen schärferen Kurs setzen will, zu einem Paradigmenwechsel insgesamt die Europäische Union bewegen will und auch Finnland beispielsweise dürfte da aus Sicht von Tusk ein ja, Verbündeter bei diesem Thema sein.
Mit unserem Polen-Korrespondenten Peter Sawicki habe ich über den Parteitag der PiS gesprochen und auch die Pläne von Donald Tusk in Sachen Migrationspolitik. Kroatien hat es zuletzt in den Kreis der EU-Mitgliedstaaten geschafft, vor inzwischen mehr als 10 Jahren. Dem Land ist damit das gelungen, worauf manche seiner Nachbarn schon sehr lange warten. Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Kosovo und Albanien stecken seit mehr als 2 Jahrzehnten im EU-Beitrittsprozess, jeweils unterschiedlich weit. Beim Westbalkan-Gipfel im Kanzleramt geht es heute auch um eine Heranführung dieser Staaten an die EU. Die Fortschritte dabei, die sind eher überschaubar. Mit einer Ausnahme. Montenegro ist auch dank seiner neuen EU-freundlichen Regierung dem EU-Beitritt näher als die anderen Westbalkanstaaten. Könnte ein Beitritt Montenegros also sogar schon in 4 Jahren erfolgen? Oliver Schosch berichtet.
Der erst 37-jährige Premierminister Montenegros Miloj Kospajic ist seit ziemlich genau einem Jahr im Amt. Und er ist überzeugt, dass seine Regierung Montenegro zügig in die EU führen wird. Die Europäische Kommission und viele unserer Partner haben erkannt, dass Montenegro mit einer Rekordgeschwindigkeit vorangeht. Für unseren europäischen Weg haben wir jetzt eine Unterstützung, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Und wie Sie wissen, geht es nun darum, 2028 der EU beizutreten, und das bedeutet, dass wir bis Ende 2026 bereit für den Beitritt sein müssen. Im Juni bescheinigte die EU-Kommission Montenegro als erstem Land des Westbalkans die Hürde des IBAR genommen zu haben. IBAR ist die Abkürzung für Interim Benchmark Assessment Report. Montenegro hat als erstes Land ein Positiv-Voting bekommen für seine Fortschritte auf dem Weg zur Rechtsstaatlichkeit. Die Voraussetzung dafür war ein großes Gesetzespaket für eine Justizreform und für Medienfreiheit, das das montenegrinische Parlament mit großer Mehrheit beschlossen hat. Wir sind der Spitzenreiter, wir sind das Land mit den besten Chancen, in den nächsten 3 bis 5 Jahren der EU beizutreten, sagt Jovana Marovic. Die ehemalige montenegrinische Ministerin für EU-Integration arbeitet heute als Südosteuropa-Forscherin an der Universität Graz. Wir sind das einzige Westbalkanland, das alle Verhandlungskapitel eröffnet hat, aber es ist immer noch ein weiter Weg. Wir sind immer noch weit entfernt von einer unabhängigen Justiz und die öffentliche Verwaltung ist weiterhin von der organisierten Kriminalität infiltriert. Deshalb muss die EU auch darauf bestehen, dass die Reformen wirklich umgesetzt werden. Und sie muss dann auch bestrafen und sanktionieren. Montenegro war jahrzehntelang das Land von Milo Djukanovic, dem Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen wurde. Unter ihm als Premier und Präsident boomte einerseits der Tourismus, Montenegro trat der NATO bei, doch es wurde auch zu einem Hort der Zigaretten- und Kokainmafia. Unter der neuen Regierung gibt es nun Schlagzeilen über Festnahmen von wichtigen Mafia-Clan-Mitgliedern und korrumpierten Staatsanwälten und Beamten. Aber auch News wie diese hier. Ein Mafiamord keine 2 Wochen her in der Kleinstadt Cetinje in den Bergen. In Cetinje wurde am Freitag ein mutmaßliches Mitglied des Scagliari-Clans ermordet. Der 37-jährige Mann war in seinem Garten, als ihn eine Kugel in den linken Brustkorb traf. Es war ein professioneller Scharfschütze aus etwa 500 Metern Entfernung von einem Hügel. Zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität kommen noch Probleme innerhalb der neuen Regierung. Politik-Shootingstar Miloj Kospajic und seine proeuropäische Reformpartei Europa Jetzt haben sich eine ziemlich gewagte Mischung an Koalitionspartnern mit ins Boot geholt. Darunter auch Politiker, die eng mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić verbündet sind und die Russland nahestehen. Allerdings kam es bislang nur zu einem eher unerwarteten Zerwürfnis zwischen Premier Spajic und dem Staatspräsidenten Jakov Milatov, der aus Spajics eigener Partei Europa Jetzt kommt und die Partei enttäuscht verlassen hat. In einer Fernsehtalkshow hat er seinen Ärger erklärt. Nachdem wir den positiven IBAR-Report bekommen haben, hat die Regierung ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie hat die Medien, die Schulen, die Polizei und die Nationale Entwicklungsbank wieder unter politische Kontrolle gebracht. Kritiker sagen, dass es bei dem Streit zwischen dem 37-jährigen Premier und dem ebenfalls 37-jährigen Präsidenten nur um Hickhack zwischen 2 jungen ehemals befreundeten Alpha-Tieren geht. Immerhin hat Milatovic für eine Spaltung der Europa-Jetzt-Fraktion im Stadtparlament der Hauptstadt Podgorica gesorgt. Dort gab es vor kurzem eine vorgezogene Neuwahl. Bleibt zu hoffen, dass die Regierung des Landes weiter stabil bleibt und nicht auseinanderbricht. Denn Montenegro kommt gerade aus einer mehrjährigen Regierungskrise.
Oliver Schosch über die Chancen auf einen EU-Beitritt Montenegros. Und wir bleiben beim Thema EU-Erweiterung. Die hat vor allem seit dem russischen Überfall auf die Ukraine noch stärker auch eine strategische und geopolitische Komponente. Das gilt auch für die Republik Moldau, die zwischen der Ukraine und Rumänien liegt. Vor gut 2 Jahren hat Moldau offiziell den Status Beitrittskandidat erhalten. Für die proeuropäische Regierung unter Präsidentin Maia Sandu, die seit langem eine engere Anbindung an den Westen anstrebt, war das ein großer Schritt. Innerhalb des Landes gibt es aber auch pro-russische Einstellungen, gefördert durch gezielte russische Desinformationskampagnen. Ende Oktober soll in einem Referendum darüber abgestimmt werden, ob das Ziel des EU-Beitritts in der Verfassung verankert werden soll, um auch im Fall eines Regierungswechsels daran festhalten zu können. Auf EU-Seite gibt es prominente Befürworter eines raschen Beitritts von Moldau, aber durchaus auch Bedenkenträger. Annabel Brockus berichtet.
Moldau gehört in die EU. Das betonte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erst vor wenigen Tagen.
I believe that Moldova's place is in our European Union.
2030. In 6 Jahren soll Moldau Mitglied der Europäischen Union sein. Dieses Ziel hat die moldauische Präsidentin Maia Sandu ausgegeben.
Dass die moldauische Staatspräsidentin von einer Perspektive des Beitritts 2030 spricht, halte ich für richtig. Ich halte das für motivierend, vor allem für die moldauischen Behörden. Und es setzt unseren Verhandlungen auch einen Rahmen.
Erklärt Siegfried Murejan, rumänischer Abgeordneter und Leiter der Moldau-Delegation des Europäischen Parlaments. 2030 sei aber kein festes Datum. Es sei abhängig von den Fortschritten Moldaus und den Verhandlungen. Angesichts der notwendigen Reformen in Moldau sei das Ziel ziemlich ambitioniert, findet die Politikwissenschaftlerin Amanda Paul vom European Policy Center, einem Forschungsinstitut in Brüssel.
I find it quite ambitious. Moldova has a lot of work to do between now and then.
Zu ihren Schwerpunkten gehören die EU-Erweiterung und Länder der ehemaligen Sowjetrepublik. Moldau hätte bis zum EU-Beitritt noch viel Arbeit vor sich. Die Bereiche Rechtsstaatlichkeit und Wirtschaft sowie das Justizsystem müssten reformiert werden, die Korruption und das Oligarchentum weiter bekämpft werden. Die ersten Reformen laufen schon. Richter und Staatsanwälte werden aktuell auf ihre Integrität überprüft, unter anderem von internationalen Experten und der Zivilgesellschaft. Dieser Prozess wird in Brüssel sehr genau beobachtet, auch vom konservativen Abgeordneten Siegfried Murejan.
Die Staatsanwälte, die ein Leben lang nicht unabhängig waren, die ein Leben lang nicht aufgrund von Recht geurteilt haben, die Richter und die Staatsanwälte, die werden das in Zukunft auch nicht können. Deswegen halte ich dieses Personalproblem für eines der strukturell wichtigsten Probleme und größten Herausforderungen.
Denn durch diese Überprüfung sind nach Angaben der moldauischen Regierung bereits 45% aller Richter und Staatsanwälte aus dem Amt geschieden. Man brauche also eine neue Generation von Richtern und Staatsanwälten, betont die moldauische Vizepremierministerin Christina Gerasimov. Sie leitet die Verhandlungen zum EU-Beitritt.
We would need a new generation of judges and prosecutors.
Die Regierung habe dieses klare Signal an Studierende gesendet, die sich eine Laufbahn im Justizwesen vorstellen können.
We are in the justice system for the years to come.
Bis 2026 sollen alle Richter und Staatsanwälte überprüft sein. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobt vor wenigen Tagen die Fortschritte, auch im Justizsystem.
You completed very important steps forward. You have initiated important justice reforms.
Aber nicht nur Moldau müsse bereit für den Beitritt sein, auch die EU, betont Amanda Paul vom European Policy Center.
The EU also needs to carry out its own homework and so far we see very little.
Die EU müsse ihre eigenen Hausaufgaben machen und davon sehe sie bisher wenig. Paul spricht von notwendigen Reformen, um weitere Länder aufnehmen zu können. Damit die EU auch in Zukunft handlungsfähig ist, müssten mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit statt mit Einstimmigkeit getroffen werden. Die Aufnahme neuer Länder wirke sich auch darauf aus, wie EU-Mittel verteilt werden, zum Beispiel in der gemeinsamen Agrarpolitik oder in der Kohäsionspolitik. Dass hier wenig passiert, habe einen Grund, sagt Paul.
Enlargement is not popular in the EU.
Die EU-Erweiterung sei nicht beliebt in den Mitgliedstaaten. Regierungschefs müssten besser erklären, warum Erweiterung wichtig ist. Das geschehe aber nicht. Warum der EU-Beitritt Moldaus für die gesamte Union wichtig wäre, erklärt Siegfried Murejan.
Die Republik Moldau ist ein Nachbarland der Europäischen Union. Wir können hier innerhalb der Europäischen Union nur dann in Sicherheit und Stabilität leben, wenn unsere Nachbarländer sicher und stabil sind.
Es geht also um Sicherheit für alle in Europa.
Der Beitrag von Annabel Brockus zum EU-Beitritt, den Moldau bis 2030 anstrebt. Das war Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz.